Sie hören nun eine Predigt der christlichen Gemeinde Freie Baptisten München West vom 12. Mai 2024 aus dem Buch des Propheten Habakuk, Kapitel 2, die Verse 5 bis 20 mit dem Thema Sei still vor dem Herrn, du ganze Erde. Viel Freude beim Hören und Gottes Segen. Wir schauen auch heute wieder in das Buch Habakuk hinein. Wir wissen, Habakuk war ein Mann, der auf den Herrn geharrt hat. Sein Name bedeutete unter anderem auch Umklammerer Gottes. Aber lesen wir zunächst hier in Kapitel 2 die Verse 5 bis 20. Habakuk 2, Abvers 5. Überschrift: Die Chaldäer werden ihrerseits gerichtet. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat, wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie lange noch? Und der sich mit Pfandgut beschwert. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden und die aufwachen, die dich wegjagen werden, so dass du ihnen zur Beute wirst? Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern, wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker, und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer herausschreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wehe dir, der du deinen Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Gluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt, statt an Ehre. So trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen. Und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Denn die Gewalttat, die im Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen. Und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Ein gemeißeltes Bild. Was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machwerk, so dass er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein, steh auf, kann er den lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst, und es ist gar kein Geist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Ja, bis hierhin, Kapitel 2. Wir haben uns schon manches angesehen, einen Rundumblick durch Glauben, Leben und dann auch die Last, die Habakuk schaute. Und zuletzt auf meine Warte will ich treten. Und unser heutiges Thema soll heißen, vor dem Herrn sei still die ganze Erde. Kommen wir dann im Laufe der Botschaft darauf zurück. Dieser Mann, der auch Umklammerer Gottes genannt wird, Habakuk, er wendete sich in einer sehr schwierigen Zeit seines Volkes an den Herrn. Es ging nicht um ihn persönlich, sondern es ging um sein Volk. Es ging in diesem Fall um Juda. Ja, er wendete sich beharrlich an den Herrn und über einen längeren Zeitraum hatte er wegen den Missständen im Volk zum Herrn regelrecht gerufen, ja, zu ihm geschrien. Doch nach der Meinung von Habakuk oder nach seinen Beobachtungen blieb die Antwort des Herrn einfach aus. Zumindest merkte er nichts davon. Dabei hatte es Habakuk einfach nicht im Blick gehabt, dass der Herr schon längst begonnen hat zu arbeiten, auch durch seine Gebete. Nur hatte der Herr eben anders zu wirken begonnen, wie es Habakuk damals erwartet hatte. Denn wie wir bereits wissen, hatte der Herr jetzt die Chaldäer, nämlich ein bitterböses Volk, ist niemand anders als die Babylonier, erweckt, um das angekündigte Gericht, was der Herr schon lange angekündigt hatte, über das Südreich seines Volkes, ja, über Juda zu vollstrecken. Und als Habakuk dies vom Herrn erfahren hat, dass der Herr jetzt die Chaldäer erweckt, um über Juda das Gericht zu vollstrecken, da trieb es ihn wiederum ins Gebet. Es hat ihn nicht losgelassen. Denn er wusste ja, dass sein Herr und Gott heilig ist, absolut heilig und gerecht. Und so konnte er so manches am Handeln Gottes eben nicht vollständig nachvollziehen und fragt hier in Kapitel 1, Vers 13, warum siehst du den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den vertilgt, der gerechter ist als er? Also quasi den Gerechten. Zudem erhebt er die Frage in Kapitel 1, Vers 17 bezüglich der Chaldäer und fragt den Herrn, darf er, also der Chaldäer, darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Ja, darf er das beständig tun? Das war für Habakuk eine wichtige Frage. Oder gibt es da auch irgendwo eine Grenze auch für die Chaldäer? Habakuk wollte vom Herrn wissen, wie lange das andauern soll mit den Chaldäern oder ob der Herr auch diesen Chaldäern, ja, den Babyloniern, eine Grenze gesetzt hat. Und so erwartete er wiederum eine Antwort vom Herrn. Und wir kennen bereits den ersten Abschnitt hier in Kapitel 2, noch von der letzten Botschaft, wo er dann in Vers 1 eben beschließt, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er, also Gott, mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Also er war bereit, Sprachrohr Gottes zu sein, also Wort Gottes in Empfang zu nehmen und es weiterzugeben. Und Habakuk geht jetzt wie ein Wächter hier auf Position. Er richtet sich gänzlich auf den Herrn aus und erwartet eine weitere Antwort auf seine Frage. Oder wie es hier heißt, in Kapitel 2, Vers 1 am Ende, auf meine Klage hin. Auf meine Warte will ich treten. Das hat mit Ausrichtung auf den Herrn zu tun und eben auch mit entsprechender Beobachtung. Was wird der Herr jetzt tun? Das hat aber auch mit persönlicher Hingabe zu tun, mit persönlicher Hingabe an den Herrn. Wir können uns ja heute auch mit der stillen Zeit auch darin sehen, dass wir uns auch persönliche Zeiten ganz spezifisch für den Herrn widmen. Eine stille Zeit, wo wir aus Gottes Wort schöpfen, wo wir auf ihn hören, wo wir natürlich auch Fragen aus dem Text stellen dürfen, an den Herrn richten dürfen und auch davon profitieren dürfen. Stille Zeit ist letztendlich für unser Glaubensleben unverzichtbar. Aber stille Zeit, ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen von euch hier geht, wie deine stille Zeit vergangene Woche ausgesehen hat. Ob du überhaupt eine regelmäßige stille Zeit hältst, das einmal oder zweimal am Tag tust oder gar nicht. Es hat immer wieder auch mit entsprechenden Prioritäten zu tun. In unserer heutigen so lauten Welt, viel bewegten Welt, ist es gar nicht immer so einfach. Selbst für Prediger und Pastoren ist es nicht immer einfach, aber nicht nur in der heutigen Zeit, sondern auch zu der Zeit, ja, wo Spurgeon gelebt hat. Spurgeon berichtete zur stillen Zeit einmal Folgendes. Ein kleiner Knabe, welcher sich daran gewöhnt hatte, jeden Tag einige Zeit im verborgenen Gebet zu verbringen, stieg, da er eine Zeit lang kein anderes Plätzchen finden konnte, eben auf den Heuboden. Und wenn er oben angekommen war, also im landwirtschaftlichen Gebäude, zog er dann die Leiter hoch. Und jemand, der das einige Male beobachtet hatte, der fragte dann den Knaben, ja, warum ziehst du denn die Leiter dann auch noch zusätzlich hoch? Dann sagt der Knabe, ja, weil ich keine Tür habe zuzumachen. Die Leiter war seine Tür. Ich habe keine Tür, die ich verschließen kann, so ziehe ich die Leiter hoch. Oh, sagt Spurgeon, dass wir stets irgendwie die Verbindung zwischen unserer Seele und anderen zudringlichen Dingen, die unten auf uns lauern, abschneiden könnten, damit sie mit ihrem Gott allein sein kann, also die Seele. An einem Samstagabend, sagt Spurgeon, als ich mich zurückgezogen hatte, um mich gänzlich auf den Sonntag vorzubereiten, also Predigtdienst, kam ein Herr, Und er sagt, ich habe nie erfahren, wer es wirklich war, der da mit mir sprechen wollte. Er war scheinbar eine sehr große und wichtige Persönlichkeit. Und so kam die Magd, um mir zu sagen, dass mich jemand zu sprechen wünsche. Ich schickte sie mit dem Bescheid zurück, dass es bei mir die Regel sei, um diese Zeit niemanden zu sprechen. Also Samstagabend war fürs Börtchen niemand dran zu sprechen. Dann wurde dieser Eindringling oder dieser Herr dringender und sagte zu der Magd, sagen Sie Herrn Spürtchen, dass ein Diener des Herrn Jesus Christus Ihnen wichtigen Angelegenheiten sofort zu sprechen wünsche. Die eingeschüchterte Magd kam wieder zu Spürtchen mit dieser Kunde zurück, aber der Übersender, also dieser Mann, erreichte damit nicht viel, denn Spürtchen sagt, ich gab ihm Folgendes zur Antwort. Sagen Sie diesem Mann, dass ich gegenwärtig mit seinem Herrn selber zu tun hätte und darum seinen Diener nicht sprechen könne. Ja, so ähnlich muss es bei Habakuk auch gewesen sein. Absolut nur für den Herrn, eine gewisse Zeit, wo kein anderer Zutritt hat. Er richtet sich ganz auf den Herrn aus und erwartete jetzt eben von dem Herrn eine Antwort. Frage, wie ist das bei dir? Wie ist das bei uns, wenn wir beten? Wenn wir etwas von dem Herrn erbitten im Gebet, hoffentlich loben wir den Herrn auch, preisen ihn, danken ihm für all das Gute, was er tut. Aber wir dürfen ihn natürlich auch bitten. Und wenn wir ihn um etwas bitten, wie ist das dann bei dir? Wie ist das bei uns? Bist du dann tatsächlich gespannt, ob er dein Gebet auch wirklich beantworten wird, ob Gott handeln wird? Manches Mal, da plappern wir vielleicht etwas runter und denken, ja gut, Schublade zu, beim Herrn abgegeben. Keine Ahnung, ob was geschieht oder nicht. Aber ich denke, wir sollten immer wieder auch entsprechend in Erwartung sein und gespannt sein, was der Herr jetzt tun wird, wenn wir ihn entsprechendes gebeten haben. Bereits in Vers 2, hier Kapitel 2, hatte Habakuk eine Antwort vom Herrn bekommen. Er war auf seiner Warte, hat auf die Antwort des Herrn gewartet und er hat eine Antwort vom Herrn bekommen. Vielmehr eine Offenbarung. Andere übersetzen auch ein Gesicht oder eine Schau. Man könnte auch eine Enthüllung nennen. Was sich nämlich in Zukunft in prophetischer Weise mit den Chaldäern, ja mit diesem bitterbösen Volk, das Gott jetzt über sein eigenes Volk zum Gericht gesetzt hat, was mit diesen Chaldäern in Zukunft geschehen wird. Zudem sollte Habakuk das Gesehene niederschreiben oder wie es hier heißt, in Tafeln eingraben. Und man kann dem Herrn immer wieder nur danken, dass da auch vor uns schon viele Leute tätig waren und das Wort Gottes niedergeschrieben haben. Es war Gottes Wille und es ist uns heute so gegeben, dass wir es in allen möglichen Variationen haben dürfen. Zur Zeit von Dr. Martin Luther, kann mich noch gut daran erinnern, weil mich das fast entsetzt hat, musste ein normaler Bürger ein Jahr lang darum arbeiten, um eine Bibel bezahlen zu können. Ein Jahreslohn lag darauf. Könnt ihr euch vorstellen, wie man dann mit der Bibel umgegangen ist? Bisschen anders vielleicht als wir heute. Gut, dass wir die Bibel heute günstiger bekommen, aber das Wort ist immer noch dasselbe. Und es ist nach wie vor der gleiche Schatz, den wir vor uns haben, wie Generationen vor uns oder auch als die Bibel noch so teuer war. Für uns ist auch das Wort Gottes niedergeschrieben worden. Ein Prophet Habakuk sollte das niederschreiben, was er gesehen hat, oder es in Tafeln eingraben, also Tontäfelchen. Und der Herr gab das Versprechen, dass das Gesehene, was Habakuk gesehen hat, diese Offenbarung, gewisslich eintreffen wird. Lesen wir hierzu die Verse 2 bis 4. Hier heißt es, da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Ja, wenn wir das so lesen, dann denken wir, okay, ist ja fast wie im Neuen Testament in der Offenbarung, als Johannes die Offenbarung empfangen hatte. Er durfte das auch niederschreiben und alles festhalten. Und etliches ist in der Offenbarung im Neuen Testament eben auch noch nicht eingetroffen. Aber auch alles das, was dort geschrieben steht in der Offenbarung im Neuen Testament, wird ganz gewisslich, ganz genau so eintreffen, wie es uns Gott gegeben hat. Es wird nichts davon fehlen, es wird nicht ausbleiben, genauso wie es Gott auch hier in Vers 3 dem Habakuk gesagt hat. In Vers 4 heißt es dann weiter, siehe der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das soll uns ein erster Punkt sein. Vermessen sein oder aus Glauben leben. Wer ist der Vermessene zu jener Zeit von Habakuk? Natürlich dieses bitterböse Volk, die Chaldäer. Das sind die Vermessenen zu jener Zeit. Unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Vermessen wird teils auch mit übermütig übersetzt. Zum Beispiel in Vers 5 wird dann vom übermütigen Mann gesprochen. Vermessen oder übermütig handeln, was bedeutet es eigentlich? Es bedeutet einfach, maßlos zu handeln. Kein Maß zu haben, keine Grenzen einzuhalten. Vermessen zu sein eben. Eben auch über das eigene Maß hinaus zu handeln. Und letztendlich hält sich der Vermessene nicht an Gott. Sonst hätte er ja einen Maßstab. Ich meine, wenn wir uns an Gott halten, dann haben wir einen Maßstab, oder nicht? Aber der Vermessene hat keinen Maßstab. Der hält sich auch nicht an Gott, hat keinen Maßstab, hält sich nicht an Gottes Wort, auch nicht an Gottes Gesetz. Und so hatte sich auch zum Beispiel ein Nebukadnezar zunächst sehr, sehr vermessen verhalten in seiner Zeit. Der König, der Babylonier damals, und hatte sich in seinem Stolz über alles gestellt, hat gemeint, er wäre der Schöpfer selbst, so ungefähr. Ich denke, wir kennen Daniel 4, Verse 27 bis 29. Wer möchte, kann ja mal kurz mit zurückblättern zu Daniel. Ist ja nicht weit weg. Daniel 4, da finden wir diesen großen König, auch diesen mächtigen König Nebukadnezar. Und dann stellt er sich eines Tages auf und sagt hier ab Vers 27, Daniel 4, 27, ist das nicht das große Babel, oh ja, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren, ja von wem denn? Meiner Majestät, sagt Nebukadnezar, nicht zur Ehre Gottes, zu Ehren meiner Majestät. Aber dann heißt es in Vers 28, noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab, dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern, wie die Ochsen. Und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen. Und es gibt, wen er will. Also dieser große Herrscher, Nebukadnezar, den Gott ja quasi auch ins Leben gerufen hat, der musste seine gewaltige Lektion lernen. Und er musste zunächst einmal so erniedrigt und gedemütigt werden. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, passt ja hier auch. Dass er schlussendlich Gott die Ehre geben musste. Ist ja auch hier hochinteressant, Vers 29 am Ende. Bis du erkennst, und das müssen heute auch noch viele, viele erkennen, die es noch nicht erkannt haben, dass der Höchste Macht hat, das Königtum der Menschen, man könnte ja auch einsetzen, die Regierung der Menschen oder über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Das war nicht Nebukadnezars Verdienst, genau wie von sonst irgendjemandem. In Habakuk hatten wir, wenn wir wieder darauf zurückkommen, in Vers 4 gelesen, Habakuk 2, Vers 4, siehe der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und wer ist heute eigentlich vermessen? Vermessen ist eigentlich, wenn wir das so überlegen, jeder Mensch, der meint, er würde ganz gut ohne den lebendigen Gott zurechtkommen und das Evangelium, wie wir es schon so oft erlebt haben, dankend ablehnt. Nein, das brauche ich nicht, das ist nichts für mich. Wie oft haben wir das schon gehört? Solch ein Mensch ist nichts anderes als vermessen. Ja, ihr Lieben, allein das ist pure Vermessenheit. Denn solch ein Mensch, der weiß ja gar nicht, was er da ablehnt. Dass er mit Gott letztendlich auch das Leben, ja das ewige Leben ablehnt und sich selber damit ins ewige Verderben bringt. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Die andere Seite finden wir aber jetzt hier in Vers 4 bei dem Gerechten. Gerecht oder gerechtfertigt wird ein Mensch von Gott allein durch seinen Glauben. Heute ist es der Glaube an seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, durch den ein Mensch vor Gott gerechtfertigt wird. Und wenn es um das Thema Rechtfertigung aus Glauben geht, dann wissen wir, da kommen wir am Römerbrief niemals vorbei. Ganz klar betont dort ein Apostel Paulus in Römer 3, 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder denken wir nur an Römer 1, Vers 16 und 17, worin Paulus auch den Propheten Habakuk sogar zitiert. Denn dort bezeugt Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird infolge von Glauben leben. Habakuk 2, Vers 4. Wunderbar, dass wir das am Neuen Testament finden. Ja, wie wunderbar ist es. Für jeden, der den Sohn Gottes als persönlichen Herrn und Retter angenommen hat und an ihn glaubt, durch diesen Glauben von Gott gerechtfertigt und erlöst zu sein. Ein für allemal. Vermessen sein oder aus Glauben leben? Ganz wichtige Frage auch in der heutigen Zeit. Kommen wir zu einem zweiten. Übermut und Vermessenheit haben keinen Bestand. Schauen wir hier in Vers 5. Kann man eigentlich sagen, bis Vers 20 dann wird uns hier insgesamt der Untergang der Chaldäer, ja der Untergang Babylons beschrieben. Man könnte es hier auch als eine einzige Spottrede oder wie es nachher auch heißt, als ein Spottlied gegen Babylon deklarieren. Aber diese Rede, diese Spottrede oder dieses Spottlied hat auch einen prophetischen Inhalt, der bis in unsere heutige Zeit hinein gilt, der letztendlich für alle Nationen gültig ist. Und selbst wir können aus diesem Spottlied, ja, diesem Negativbeispiel Babylons, ja, aus den Sünden Babylons für uns auch und für unser persönliches Glaubensleben viel lernen, dass wir nicht dieselben Fehler begehen. Lesen wir zunächst Vers 5. Hier heißt es: Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat, wie das Totenreich, und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Ja, zunächst geht es hier um den Wein, wenn es um die Chaldäer geht. Man fragt sich natürlich, warum hier jetzt so der Wein im Vordergrund steht. Wir wissen auch aus dem Neuen Testament, Gott gestattet seinen Kindern, ja auch uns, auch etwas Alkohol, aber nicht viel Alkohol. Bei Weingenuss spricht das ganze Neue Testament von wenigem Weingenuss. Epheser 5, Vers 18 warnt uns ganz klar: Berauscht euch nicht mit Wein. Also Berauschung ist so ein Kind Gottes einfach nicht dran. Was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Wie war das jetzt in Babylon? Ja, aus historischen Berichten weiß man, dass das Weintrinken tatsächlich eine nationale Sünde Babylons war. Und zweifellos auch eine Sünde von Nebukadnezar. Und wenn wir dann noch an den Sohn von Nebukadnezar denken, an den Belsazar, da müsst ihr euch wahrscheinlich allen etwas einfallen, was der da für ein Gelage eines Tages aufgerichtet hat. Hat er eine große Party gestartet und er trieb es auf die Spitze. Als er nämlich dann die goldenen Gefäße des Tempels herbeiholen ließ, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und mit nach Babylon genommen hatte. Und er ließ die Tempelgeräte auffahren und Belsazar trank letztendlich aus den Tempelgefäßen Alkohol, ja Wein, mit seinen Gewaltigen und seinen Frauen und Nebenfrauen. In Daniel 5 wird uns ja davon berichtet, Daniel 5, dort heißt es in Vers 4: Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Also haben sich nicht nur mit Ausschweifung und Berauschung versündigt, haben sie auch nicht nur an den Tempelgefäßen, ja an den heiligen Gefäßen letztendlich, die aus dem Tempel stammen, versündigt und somit an Gott versündigt, sondern sie haben sich auch ganz gewaltig an Gott selbst versündigt. Sie tranken Wein und, was haben wir gelesen, priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Doch wir wissen, wie es auch mit diesem Belsazar weitergegangen ist und seiner Party. Da erschienen auf einmal Finger einer Menschenhand und die schrieben auf die getünchte Wand des Palastes: Mene, mene, tekel, parasin, was für Belsazar bedeutete: Gott hat deine Tage gezählt. Du bist zu leicht erfunden worden. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und so erfüllte sich in Daniel 5, was Gott der Herr hier dem Habakuk Kapitel 2 in dieser Offenbarung angekündigt hatte. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Gott erfüllt sein Wort. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat, wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Babylon hat es nicht nur mit dem Weintrinken gehabt, mit Berauschung, sondern auch hatte Babylon einen ungeheuren Eroberungsdurst, konnte nicht genügend Völker einheimsen und sein Territorium erweitern. Leider wissen wir auch in unseren heutigen Tagen, dass es auch heute noch solche Imperialisten gibt, die in brutalster Weise auf Eroberungsfeldzüge gehen. Aber das Wort Gottes bleibt auch da bestehen. Gott ist es, der solchen Imperialisten auch ihre Grenze steckt und ein Ende bereitet. In Vers 6 beginnt jetzt die eigentliche Spottrede, die wir ja bis Vers 19 oder beendet mit Vers 20 hier sehen, die auch 5 Wehe beinhaltet. 5-mal Wehe dem, Verse 6 bis 19. Lesen wir zunächst Vers 6. Da heißt es, werden nicht diese alle, und damit sind eben die Völker gemeint, die Babylon erobert hat, einen Spruch über ihn, also über Babylon, anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen. Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie lange noch? Auch hier die Frage. Genauso wie Habakuk den Herrn gefragt hat und der sich mit Pfandgut beschwert. Alle Völker, an denen Babylon Eroberungsfeldzüge begangen hat, werden Babylon nicht nur verhöhnen, sondern auch anderen aufzeigen, was mit denen geschehen wird, die keinen Respekt vor Gott und den anderen Völkern, man könnte auch sagen, und den Mitmenschen haben. Wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie lange noch? Zudem verlangten die Babylonier von den eroberten Völkern hohe Steuern. Dies war oft mit enormer Zinsbelastung verbunden und wo die Völker oft auch Darlehen aufnehmen mussten, um sich überhaupt selbst versorgen zu können. Also Babylon hat sie ausgebeutet, wo sie nur konnten. Vers 7. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du, also Babylon, ihnen zur Beute wirst? Ja, wie schnell kann es geschehen, dass man dann selbst zur Beute von anderen wird, wenn man genügend Völker gegen sich aufgerieben hat? Brauchen wir nur mal auf Deutschland zurückdenken. Deutschland und das Dritte Reich. Wie viele Völker hat Deutschland gegen sich aufgerieben? Es ist eigentlich unbegreiflich, dass Deutschland so viele Völker attackiert und angegriffen hat, aber das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Babylon sollte es damals ähnlich gehen. Vers 8, denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern. Es wird also nichts Gutes dabei herauskommen. Wegen des vergossenen Menschenblutes, spricht hier der Herr, und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Merken wir in solchen Texten, wie der Herr diese Dinge alle sieht und wie er so vieles voraussagt, auch über Babylon, wie alles kommen wird, wie er das alles übersieht, aber auch ganz genau auf alles sieht, dieses viele vergossene Menschenblut, das damals schon geschehen ist, die Vergewaltigung des Landes oder der Länder, die Babylon eingenommen hat und aller ihrer Bewohner. Gott ist das bei weitem nicht egal. Das dürfen wir auch heute sehen und erkennen aus solchen Texten. Gott ist es bei weitem nicht egal, wie viel Unrecht in dieser Welt geschieht. Wir denken manchmal, ja, Gott ist irgendwo außen vor. Ja, wir wissen, er sieht es zwar alles, aber in solchen Texten sehen wir, es ist ihm nicht egal, wie viel Unrecht in dieser Welt geschieht. Es ist ihm auch nicht egal, wie viel Menschenblut vergossen wird. Und wenn es Menschen sind, die nicht an ihn glauben, es ist ihm niemals egal. Weiter lesen wir hier in Vers 9, wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, und da ist natürlich wieder Babylon gemeint, und dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Ja, wenn ich nur meine Burg gefestigt habe oder mein Imperium, dann kann mir nichts mehr passieren. Ja. Babylon hat sich sicherlich sicher gefühlt. War es auch eine ganze Zeit lang, aber es hielt nicht an. Den ungerechten Gewinn, den kann Gott nicht segnen. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Das ist auch für uns im persönlichen Glaubensleben sehr wichtig. Sprüche 15, Vers 27, die Männer wissen Bescheid aus dem Männergebetstreff. Wer sich unrechtmäßigen Gewinn verschafft, der richtet sein Haus zugrunde. Was ist unrechtmäßig? Ja, unrechtmäßig ist etwas, was nicht rechtmäßig ist, oder? Ganz einfach. Und damit ist eben damals gemeint Plünderung und Raub. Babylon war da mächtig dabei. Es können aber auch Bestechungsgeschenke sein, unrechtmäßige Beschenkungen. Das kann aber auch Betrug oder Steuerhinterziehung sein. Oder heute würden wir auch von Schwarzarbeit reden. Unrechtmäßigen Gewinn. Wer sich solchen Gewinn verschafft, der richtet sein Haus zugrunde. Da liegt kein Segen drauf. Wo versuchen auch heute nicht viele Menschen überall, auf allen möglichen Gebieten, irgendwie über jede betrügerische Masche an Geld zu kommen, sich zu bereichern. Hauptsache kommt sowas, egal wie ich es letztendlich verdient habe oder nicht verdient habe oder wie ich dran gekommen bin. Um dann sein Haus oder sein Nest in der Höhe anzulegen, damit ist eben gemeint, in einer gewissen Sicherheit sich zu hegen, um sicher zu sein vor dem Unglück. Ja, vielleicht sieht es manches Mal anfangs so aus, auch heutzutage. Aber Gottes Wort zeigt uns, dass es eben nicht immer so bleiben wird, dass sich solche Leute selber damit zugrunde richten. Und gegen Babylon heißt es hier weiter in Vers 10, du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker. Und durch deine Sünde hast du deine Seele verwirkt. Also durch die Vertilgung vieler Völker, da hat sich Babylon kein Ansehen verschafft. Sondern was hat es sich Babylon verschafft? Ein Abscheu von den Völkern. Schau mal, diese Babylonier. Sie üben überall Unrecht. Sie wollen alle Völker einnehmen. Und der Herr sagt, durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Das heißt quasi, Babylon kann durch diese Machenschaften nicht weiter bestehen. Und Walford schreibt in seinem Kommentar, in einem Haus, das aus gefolterten Leibern und nackten Skeletten gebaut ist, darin wohnt es sich nicht gut. In ihrem Eifer, ein Monument zu hinterlassen, errichteten die Babylonier ihr eigenes schändliches Mausoleum, also ein Grabmal. Denn so wurde der Tod ihr Teil. Und selbst, wenn es niemand bezeugen könnte, so spricht Gottes Wort hier, wenn auch keine Zeugen sonst vorhanden sind, so kann Gott in einem Gebäude sogar die Steine aus der Mauer heraus schreien lassen oder den Balken im Holzwerk antworten lassen. Vers 11. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Und das zeigt eben, dass die Babylonier auch ihre Gebäude oder Imperium auf Unrecht gebaut haben. Da ihre Paläste, sehr viel Baumaterial, all die Steine und das Holz, womit die Babylonier ihre Häuser und Paläste bauten, waren durch Plünderung und Unrecht erworben. Ja, wenn manches Gebäude auch heute noch reden könnte, wie es errichtet wurde, ob das Häuser oder Paläste sind, oder was in dem jeweiligen Gebäude schon alles geschehen ist, dann würden wir wahrscheinlich manches Mal erschrecken. Aber bei Gott ist ja nichts verborgen, bei ihm ist alles im Licht. Vor Gott kann man ja nichts verbergen. Vor ihm ist alles offenbar, auch jede Ungerechtigkeit. Manches Mal bin ich aber auch froh, dass manche Gebäude heutzutage auch selbst stille Zeugen von manch schrecklichem Geschehen sind. Unter vielem anderen denke ich da auch gerne an die verschiedensten Konzentrationslager, die heute noch erhalten werden. Es sind lebendige Mahnmale und sie warnen uns davor und erinnern uns daran, was damals im Dritten Reich mit dem jüdischen Volk geschehen ist und dass so etwas nie wieder geschehen möge. Eine Sache von vielen, die Konzentrationslager, man könnte auch vieles andere erwähnen, aber das sind eben Gebäude, die heute entsprechende Mahnmale, ja, man kann sagen, Zeugen von dem sind, was da geschehen ist und hoffentlich nie wieder geschieht. Als unser Herr Jesus offiziell als der Sohn Davids in Jerusalem eingezogen ist, da hatten ihm alle zugerufen: Hosianna, dem Sohne Davids, gepriesen sei der da kommt in den Namen des Herrn. Und dann haben sich manche Pharisäer, die unter dem Volk waren, empört, haben sich an den Herrn Jesus gewendet und haben zu ihm gesagt: Meister, weise deine Jünger zurecht. Was aber sagte Jesus damals zu ihnen? Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Lukas 19,40. Manche Dinge, sie müssen bezeugt werden, sie müssen offenbar werden. Damals auch Jesus als der Sohn Gottes, als der Sohn Davids, der Thronfolger Davids. Und wenn das damals nicht durch Menschen geschehen wäre, dann sagt Jesus, dann werden es die Steine bezeugen, dann werden die Steine schreien. Es wird nicht an euch einfach vorübergehen und ihr werdet nicht in Unwissenheit gelassen. Ein weiteres Wehe finden wir hier in Habakuk 2, dann in Vers 12. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Gottes Wort spricht hier eine ganz klare Warnung aus, die bis auch in unsere heutige Zeit hineinreicht. Wer solches tut, der wird niemals etwas Gutes ernten. Habakuk 2,13. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Heerscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Wie ist es denn heute bei den Völkern, ja bei den Nationen? Eine Nation möchte dich doch mehr hervorstechen als die andere. Größer und besser sein, mächtiger. Jeder möchte an der ersten Stelle sein. Ob Bildung in Wirtschaft, Wissenschaft, in Errungenschaften, aber auch in der Machtposition, die man in der Welt hat, im Wohlstand und vielem anderen mehr, überall will man der Beste sein. Aber was sagt uns Gottes Wort? Muss das so sein? Müssen wir als Kinder Gottes auch nach allem dem streben? Müssen wir auch überall die Besten und die Ersten sein? Gottes Wort sagt, sie arbeiten alle fürs Feuer. Alles vergeblich, vergebliche Mühe. Das heißt, es wird keinen Bestand haben. Sie mühen sich für nichts ab. So war es auch in Babylon. Sie haben sich für nichts abgenützt, sie haben fürs Feuer gearbeitet. Warum? Weil vor Gott nur das zählt, was für ihn und zu seiner Ehre getan wird. Und weil diese jetzige Weltzeit auch keinen dauerhaften Bestand haben wird. Denn Gott, der Herr, wird bekanntlich eine andere Zeit noch herbeiführen. Eine andere Heilszeit, nach der sich die ganze Schöpfung bereits jetzt sehnt und auch wir als Kinder Gottes, nach Römer 8. Nämlich auf was? Oder was wird diese besondere Zeit sein? Es wird sein sichtbares Reich sein auf dieser Erde. Und damit spreche ich eben vom tausendjährigen Königreich unseres Herrn Jesus Christus, das sich über die ganze Erde und gerade aus dem Land, das gerade so sehr umstritten ist, in der ganzen Welt hervorgehen wird, nämlich aus Israel. Das wird etwas werden, wenn sich die Herrlichkeit des Herrn über die ganze Erde erstrecken wird, alles von Israel ausgehend. Habakuk 2, Vers 14. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und da werden sich alle Nationen diesem einen König unterordnen müssen. Und ihr jetziges Tun, ihr jetziges Arbeiten und Ringen wird nichts wert sein. Ein viertes Wehe folgt jetzt in Vers 15. Wehe dir, der du deinen Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Gluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Ja, Vermutungen gehen dahin, dass die Babylonier ihren Feinden zu trinken gaben, aber nichts Gutes damit vorhatten, sondern sie auch darin zur Unmoral verführten. Aber Gottes Wort sagt auch hier in den Versen 16 und 17, du hast dich an Schande gesättigt statt an Ehre. So trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen, und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Also Babylon ist wieder gemeint. Denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen. Und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Libanon, wissen wir, Norden Israels, das ist von damaliger Zeit her bekannt, dass der Libanon bewaldet war. Es muss enorm viele Zedern gegeben haben. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. muss ein wunderbarer, bewaldeter Berg gewesen sein, oder Bergregion. Also der Libanon war damals bekannt für seinen Reichtum an Zedern und auch an wilden Tieren natürlich, wenn Wald da war. Und rücksichtslos holten bereits die Babylonier die Bäume für ihre eigenen Bauwerke ab. Und wohl wurden auch die Tiere damals sinnlos durch die Abholzung erschreckt, wohl auch gejagt, getötet oder abgeschlachtet. Aber der Herr hat es gesehen, ist auch das nicht entgangen. Und er zieht Babylon hierfür jetzt in Verantwortung. Und auch taucht hier zum zweiten Mal auf, wegen des vergossenen Menschenblutes. Es ist dem Herrn nicht egal, wie viel Menschenblut vergossen wird. Und dann kommt noch das zutage, was wir schon im Buch Daniel Kapitel 5 gelesen hatten. Habakuk 2, Vers 18. Ein gemeißeltes Bild. Was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machwerk, so dass er stumme Götzen verfertigt. Ja, das war Babylon. Wie schlimm. Sie haben aus Holz und Stein sich Götzen gemacht. Da ist ja Israel auch leider oft drauf reingefallen, auf Götzendienerei. Aber heutzutage hat es ja auch noch nicht gänzlich nachgelassen, oder? Wo werden heutzutage nicht überall Statuen aufgestellt, selbst in Kirchen oder in Religionen? Ich staune immer wieder, wie viel, ja, vor Jahren ist es aufgekommen, aber es ist in unserem Land schon ganz normal geworden, dass in allen Ecken und Enden irgendwelche Buddha-Statuen stehen, ja, weil ja das so eine tolle Ausstrahlung hat und es auch so eine Ruhe quasi anzeigt, wenn da so eine Buddha-Figur steht. Aber wie kann man sich nur an irgendwelche Figuren halten, egal, wen man damit anbeten will. Gottes Wort sagt hierzu unmissverständlich mit einem letzten und fünften Wehe: Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein, steh auf. Kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst und es ist gar kein Geist in ihm. Ja, was so eine Torheit von all diesen früheren Zeiten her, eine tote Materie anzurufen. Was so eine Torheit ist es aber auch bis heute. Wenn man meint, eine tote Materie anzurufen und darin Hilfe zu erfahren. Wenn man aber solches tut, muss man sich andererseits auch nicht wundern, dass sich dann eben tatsächlich auch andere Geister einschleichen. Nämlich der Teufel und seine Dämonen lieben solche Kulte, worin sie dann ins Wirken kommen. Aber Holz und Stein selber, die können gar nichts bewirken. Welch ein Kontrast folgt jetzt hier in Vers 20 zu diesen immensen Verirrungen. Und dieser Kontrast ist der einzig wahre und lebendige Gott. Vers 20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Welch ein Gegensatz zu diesem furchtbaren Götzendienst. Vor dem Herrn sei still, die ganze Erde. Das ist auch unser Thema heute. Und ich denke, wenn wir jetzt all das angesehen haben, dann muss uns das eigentlich immer wieder aufs Neue froh machen, dass wir diese Gewissheit haben, dass unser Herr und Gott tatsächlich lebt, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Einem Herrn, der uns sein Wort gegeben hat, der uns seinen Maßstab gegeben hat, der uns zeigt, wie wir leben sollen, wie wir ihm gefallen können, der uns sogar zu seinen Kindern gemacht hat. Wie wunderbar. Ein Herr und Gott, der uns nicht irgendwie versklaven oder geißeln will, sondern der selbst in diese Welt hereingekommen ist, sein Leben für uns sündige Menschen gelassen hat, in das Reich des Todes hinabgefahren ist, am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und wir wissen, 40 Tage nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zu Rechten der Majestät im Himmel ist. Himmelfahrt. Ein wunderbarer Feiertag. Und jetzt ist der Herr Jesus mit dem Vater in seinem heiligen Tempel, im Heiligtum im Himmel. Wenn wir die Offenbarung lesen, da bekommen wir wunderbare Einblicke. Und wie es ist in der heutigen Welt, gibt so wenige, die heute noch an dem Herrn Jesus festhalten, an demjenigen, der alles für uns getan hat, der jetzt wieder im Himmel ist. Nein, die Welt, die schaut immer mehr nur auf sich selbst. Ist die Welt besser als zur Zeit des Propheten Habakuks? Ist sie besser als zur Zeit der Babylonier? Keineswegs. Die Welt ist meiner Ansicht nach um ein Vielfaches sogar noch lauter geworden, nervöser geworden, unruhiger geworden als damals. Ja, globale Unruhe heutzutage, weil wir auch so vieles global erfahren. Die Welt wird immer unruhiger. Zugleich kommt sie auch aus ihrem scheinbar sicheren Stand in immer mehr Unsicherheiten. Und das nicht nur, weil sich auch viele Naturkatastrophen ereignen, sondern auch immer mehr in Kriegen und Kriegsgeschrei, aber auch in falscher Anbetung. Wie wunderbar wäre es, um das langsam zum Schluss zu kommen, zu sagen, wie wunderbar wäre es, wenn alle Regenten, aber auch Völker nur einmal Kapitel 2 von Habakuk lesen würden. Haben wir das überlegt bei der Vorbereitung? Das würde ja schon ein Wunder in dieser Welt bewirken. Was für eine Veränderung. Wenn Sie nur einmal diese Zeilen, die wir jetzt so im Schnelldurchgang durchgenommen haben, lesen würden und daran festhalten würden, oh ihr Lieben, dann würde es in der Welt ganz schnell etwas anders aussehen. Wenn Sie wissen würden, da ist Gott, der Allmächtige, er steht über uns und wir müssen ihm Rechenschaft ablegen, dann wären manche vorsichtiger. Aber auch mit allen Dingen, die so aus dem Europaparlament hervorkommen. Was da alles hervorgeht, das gefällt Gott schon lange nicht mehr. Da wären auch manche dort vorsichtiger und auch in den einzelnen Regierungen. Die Welt würde ganz anders aussehen. Ja, o Erde, wie wunderbar wäre es, wenn du einfach mal still werden würdest vor dem Herrn, der in seinem heiligen Tempel ist. Wenn du einfach mal den Mund halten würdest und dich auf den Herrn ausrichten würdest und nicht immer überall herumrühren und herumzappeln würdest, du Welt oder Erde, ihr Regenten, wie man auch immer benennen mag. Wenn du einfach mal still werden würdest vor dem, der Himmel und Erde und alles, was darin ist, geschaffen hat. Abschließende Frage, wie sieht es da bei uns aus? Wie sieht es bei dir und bei mir aus? Kannst du eigentlich noch still werden vor diesem großen Herrn und Gott? Kannst du dich immer noch in dieser lauten Welt entsprechend auf ihn ausrichten? Ist auch wichtig für uns, dass wir auch uns das nicht nehmen lassen. Haben wir schon angesprochen, anfangs dieser Predigt, was auch stille Zeit beinhaltet. Wir hatten uns angesehen in dieser Botschaft, dass Vermessenheit und Übermut auf Dauer keinen Bestand hat. Zweitens, dass Gott die Menschen und Völker 5-mal mit einem klaren Wehe warnt. Und abschließend ruft Gott die ganze Erde dazu auf, vor ihm, dem Herrn, still zu sein, weil er in seinem heiligen Tempel ist. Und damit ist eben gemeint, dass er im höchsten Regiment ist und wirkt. Und das bedeutet, dass man nur gut daran tut, sich auf ihn auszurichten, auf ihn aber auch zu hören und ihm Ehre zu bereiten, indem man sein Wort befolgt und auf ihn vertraut. Ja, wenn das vielleicht die Mehrheit der Menschen heute nicht tun möchte, auch viele Völker und Regenten auch nicht tun wollen, so sollten wir dennoch immer wieder neu die Freude dahin finden, dies von Herzen zu tun und durch den Glauben an diesen wunderbaren Herrn und Gott zu leben. Amen.